Hallo und herzlich willkommen zu Breaking Bad Badly, eurem Podcast, in dem es um Breaking Bad geht. Und ich würde vorschlagen, Luisa, wir sprechen jetzt mal ein bisschen über Dexter.
Klar, bietet sich an.
Ich gucke gerade die neue Staffel Dexter. Mhm. Ich fand sie am Anfang schwach.
Sind sie noch nicht.
Zum Ende wird sie stark. Und wir haben ja schon öfter über Dexter gesprochen. Und mir ist aufgefallen beim Gucken von Dexter, als der da so seine Leute zersägt hat und seine Sachen gemacht hat, was Dexter halt so macht, habe ich gedacht, warte mal, Dexter ist eigentlich auch voll de fiese Möb.
Ja.
Er mordet, er lügt und ich finde ihn sympathisch. Dann habe ich gedacht, da stimmt doch irgendwas nicht. Ich bin Walters größter Kritiker auf der einen Seite und Dexter finde ich gut. Und jetzt habe ich gedacht, Luisa, lass uns doch mal kurz darüber sprechen, weil du kennst ja die Serie auch. Wenn ihr Dexter nicht geguckt habt und es euch nicht interessiert, dann skippt einfach 5 Minuten vor oder so. Aber ich fand das irgendwie ganz interessant, da mal drüber nachzudenken. Vielleicht, falls ihr Dexter nicht geguckt habt, Dexter arbeitete, Stand der aktuellsten Staffel, beim Miami Morddezernat als Blutspurenanalytiker und war aber gleichzeitig auch ein Serienmörder, denn er hat einen inneren Drang zu morden. Ich glaube, er nennt es seinen dunklen Begleiter oder so.
Düsteren Begleiter,
ja. Mhm. Und darum geht es in der Serie.
Ja.
Und lass uns doch mal versuchen, erstmal ein paar Gemeinsamkeiten rauszusuchen zwischen Walter und Dexter. Ich glaube, da gibt es einige.
Ja, sie sind beide auf jeden Fall ziemlich kalkulierend, ne?
Ja, sie sind beide sehr analytisch und beide sehr intelligent.
Ja.
Sie führen beide ein Doppelleben.
Ja.
Dexter hat nämlich auch eine Frau oder eine Freundin oder mehrere. Ich komme ja schon ganz durcheinander, aber er führt auf jeden Fall so eine Art Familienleben. Dass er mehr oder weniger spielt.
Ja, das stimmt. Sie haben beide einen rötlichen Bart.
Ja.
So wie du.
So wie ich. Sie sind beide auf ihre Art isoliert.
Ja, sie sind einsam.
Walter ist in der Gesellschaft isoliert, ist in seiner Familie auch isoliert. Und Dexter ist auch isoliert. Aber Dexter scheint es weniger zu stören als Walter. Dexter braucht das sogar.
Dexter ist ein Soziopath.
Ja.
Der braucht das also nicht. Ihm ist das ja unangenehm, in Gesellschaft zu sein.
Also genau, er braucht keine Gesellschaft.
Genau.
Das wollte ich damit sagen.
Und Walter braucht ja die Anerkennung von außen. Das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede zwischen den beiden.
Mhm. Darüber reden wir gleich drüber.
Ja. Ich habe es lange nicht geguckt.
Es macht nichts, Lisa. Du kannst dir auch einfach anhören, was ich dazu zu sagen habe. Beide haben eine Selbstrechtfertigung ihrer Taten, die irgendwie auf wackeligen Beinen steht. Bei Dexter ist es, dass er sagt, er befreit die Welt von Mördern. Denn, ach so, das habe ich vergessen, das ist der wichtigste Punkt an der ganzen Sache. Dexter tötet nicht wahllos, sondern er bringt nur Mörder um.
Ja.
Das ist vielleicht eine nicht zu vernachlässigende Information. Und bei Walter ist eben die Argumentation, dass er es bei seiner Familie tut.
Ja.
Und beide Argumentationen sind schwammig, würde ich mal sagen.
Naja, aber das von Dexter ja noch deutlich schwammiger als das von Walter, ne?
Findest du?
Ja, natürlich. Du kannst ja nicht die Welt vom Bösen befreien.
Aber er trägt seinen Teil dazu bei. Das ist
ja, aber man merkt ja auch, zwischendurch beobachtet seine Schwester Deborah ihn ja. Und dann kann er nicht mehr morden. Und es geht ihm wirklich auch um diesen Drang zu morden.
Genau. Das ist einer der größten Unterschiede, nämlich, dass es bei Dexter eben pathologisch ist.
Ja. Dexter hat ja auch als Kind schon Tiere umgebracht.
Ja.
Und hätte auch wahllos getötet, wenn sein Vater ihm nicht gesagt hätte, töte doch einfach Mörder.
Genau, sein Vater hat den sogenannten Code erstellt.
Den Kodex.
Den Kodex, der eben besagt, dass er nur schlechte Menschen umbringen darf, um irgendwie mit diesem Drang umgehen zu können.
Ja.
Und das, würde ich sagen, ist einer der größten Unterschiede eigentlich, dass Dexter diesen Kodex hat, nach dem er handelt.
Ja.
Man muss allerdings sagen, im Laufe der Serie hält er sich auch nicht mehr so richtig dran.
Nee.
Was ich auch nie mochte an der Serie, ehrlich gesagt, weil es ihn unsympathischer gemacht hat für mich, überraschenderweise.
Mhm.
Ein großer Unterschied zwischen Dexter und Walter, meiner Meinung nach, ist, dass Dexter in der Lage ist, zu reflektieren. Also er ist sich bewusst, dass es auch eine gewisse Doppelmoral ist, die er da hat. Und Walter kann das nicht. Walter reflektiert nicht.
Na, zumindest reflektiert Walter nicht so weit, dass er irgendwie mal selbstkritisch sagen würde, ja, nee, vielleicht ist meine Rolle in dem Ganzen auch nicht so gut. Über die anderen Menschen denkt er ja schon nach.
Ja.
Aber ja, natürlich, ich würde auch sagen, dass Dexter bewusst ist, was er da macht und dass das nicht gut ist und dass es auch seiner Schwester vor allem nicht gut tut und Rita, die er ja am Anfang noch hat, nicht gut tut.
Ja.
Und dass das eigentlich den Leuten gegenüber nicht fair ist. Und ich finde, das ist auch der Punkt, an dem ich ihn wirklich dann auch nicht so sympathisch finde, denn er geht ja darüber hinweg. Also er erkennt schon, das ist nicht gut für die Menschen,
ja,
aber er macht es halt trotzdem.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob man Walter jetzt zugute halten kann, dass er es nicht mal erkennt, dass Skylar sich gerade nicht wohl fühlt. Es wird ja heute auch eine große Rolle spielen in dieser Folge. Aber ich weiß nicht, für mich macht den größten Unterschied aus, Walter hat Gefühle und Dexter nicht.
Stimmt.
Und deswegen kann ich, man merkt es ja auch, bis zu diesem Punkt, manche Leute von euch kennen ja die ganze Serie schon und ich stimme nicht bis zum Ende mit Walter überein, aber bis zu diesem Punkt kann ich noch nachvollziehen, warum er so handelt, wie er handelt. Bis Staffel 3, Folge 2, Folge 3 besprechen wir ja dann gleich. Aber bei Dexter, es ist für mich eine Scheinheiligkeit, weil er ist halt einfach ein Mörder und wir wissen, wie er dazu geworden ist. Man erfährt das ja später, weil er ja bemerkt, als kleines Kind dabei war, als seine Mutter gestorben ist und so. Und ich glaube schon, dass das vielleicht ein bisschen Klarheit bringt, warum er sich so verhält, wie er sich verhält und trotzdem ermordet, weil er Spaß daran hat. Er hat Miguel Prado umgebracht, den fand ich sehr gut, bis er dann zum Mörder wurde. Aber vorher,
das ist eine persönliche Sache bei dir.
Ein großer, starker Mann.
Starker Mann. Ich glaube, was bei Dexter Sympathie erzeugt, ist, dass er sich versucht, in der Gesellschaft normal zu verhalten. Er ist ja charmant. Er ist auch lustig. Wir sind ja, und das ist auch ein großer Unterschied in der Erzählweise der beiden Serien, wir sind Teil von Dexters Gedankenwelt, weil er wie ein Erzähler agiert. Mhm. Bei Walter sind wir mehr außenstehend.
Ja.
Und wir können Walters Innenleben nicht so genau nachvollziehen, wie das bei Dexter der Fall ist. Und Walter verhält sich halt seinem Umfeld eher arrogant und manipulierend gegenüber. Und
ja.
Dexter versucht sich noch irgendwie einzubringen. Und
das stimmt. Und es gelingt Dexter deutlich besser als Walter.
Ja.
Und trotzdem trägt ja Walter in Gesellschaft auch eine Maske. So wie er mit Hank und Marie umgeht, wie er sich bei den Partys, die sie bis jetzt zugegeben haben, verhält. Das ist ja nicht so, wie er eigentlich gerne wäre.
Ja, aber er kann es auch nicht so richtig gut maskieren.
Nee, genau. Also er macht es deutlich schlechter als Dexter, aber er versucht ja irgendwie auch eine Maske zu tragen.
Und das ist, finde ich, auch ein bisschen zu kritisieren an Breaking Bad, weil ich es etwas unglaubwürdig finde, dass wirklich sein komplettes Umfeld ihn nicht lesen kann. Weil es soll natürlich so wirken, aber wenn ich ihn jetzt beobachte als Zuschauer auf den Partys und dann müsste doch eigentlich zumindest mal einer Person auffallen, dass mit Walter irgendwas nicht stimmt, beziehungsweise er einfach in diesem Konstrukt, in dem er lebt, nicht, er ist da fehl am Platz.
Eine Frage dazu. Hast du Staffel 1 geguckt?
Ja. Habe ich.
Ja, es achtet ja keiner auf ihn, es interessiert sich keiner für ihn. Und deswegen bemerken sie natürlich auch nicht, wie er wirklich ist und können ihn nicht lesen, weil halt alle immer über ihn hinweghobeln.
Mhm.
Und bei so einer Person...
Ich meinte jetzt eher in diesen Partysituationen, wo dann sehr viele Leute anwesend sind. Klar, vielleicht sind das dann Bekannte, die das dann auch nicht interessiert. Aber...
Marie macht Stimmung, Hank macht Stimmung, Skylar macht Stimmung. Walter geht doch einfach unter. Warum sollte man auf ihn achten?
Walter braucht, glaube ich, einen Gas in seinem Leben.
Ja.
Der kann das, glaube ich.
Ja.
Aber vielleicht kriegt er den ja noch in seinem Leben.
Ja,
ich habe, um das jetzt kurz zu beenden, das Thema, wir wollen es auch nicht zu lang machen, ich habe dann kurz darüber nachgedacht, was müsste eigentlich bis jetzt passiert sein, dass mir Walter sympathisch wäre?
Mhm. Er müsste schon mal ein paar Leute umgebracht und zersägt haben und
genau.
Im Atlantik
und
versenkt.
In Miami wohnen und dann mit so einem schicken Boot immer durch die Gegend fahren.
Ja.
Vielleicht wäre er mir sympathisch, wenn er wirklich am Wohl seiner Familie interessiert ist. Also wenn diese Motivation oder dieser Antrieb, der das irgendwann wird, weil er merkt, okay, das gibt mir irgendwie Anerkennung, die Sache, die ich hier mache. Wenn das nicht wäre, sondern er wirklich sagt, mir ist meine Familie wichtig und es geht nicht um mein eigenes Ego und sich dann aber herausstellt, dass Skylar ihn irgendwie die ganze Zeit manipuliert und betrügt oder so. Ich glaube, dann wäre er mir sympathischer.
Wenn er ein herzlicher Vater wäre.
Genau,
oder
der dann.
Es geht wirklich um die Familie auch. Geht
wenn er ein guter Mensch wäre, er ist ja kein guter Mensch. Wenn er so eine, wenn er eine Wandlung durchmacht, dann fände ich das, glaube ich, würde ich, also wenn er trotzdem diese kriminelle Wandlung durchmacht und dann mordet und alles, das ganze Programm, aber eben, ja, vielleicht von seiner Frau malträtiert wird, ich weiß es auch nicht.
Ja, er war ja 50 Jahre seines Lebens ein guter Mann. Ein guter Mensch auch. Ich finde, das rückt immer ein bisschen zu sehr in den Hintergrund. Aber ja, gut, wir halten fest. Jesper zieht die Grenze nicht beim Mord, sondern beim Drogenkochen. Da hört der Spaß auf. Dann ist man kein guter Mensch.
Aber du würdest mir ja wohl auch zustimmen, dass die Erzählweise schon, dadurch, dass wir eine andere Sicht auf Dexter bekommen.
Ja.
Er ist dir doch auch sympathisch, oder?
Ja, ich mag Dexter auch. Aber wenn es jetzt ein Ranking wäre, würde ich Walter lieber mögen als Dexter.
Das finde ich psychopathisch.
Was?
Und jetzt viel Spaß mit unserem Intro. So, Lisa, wir sind angekommen. Staffel 3, Folge 3. Mhm. Sie trägt den englischen Titel IFT. Keine Ahnung, was das bedeuten soll.
Ich werde dich aufklären.
Ich habe mich geärgert darüber, weil ich dachte, gibt es irgendwie eine Anspielung darauf? Wofür soll diese Abkürzung stehen? Ich habe die Abkürzung gegoogelt. Es gibt keine Behörde oder irgendwie sowas. Um die Reddit-Beiträge habe ich mich rummanövriert zu Breaking Bad. Auf Deutsch heißt die Folge Kopflosigkeit.
Genau, da werden wir später auf jeden Fall auch noch drüber reden. Vielleicht aber vorher schon mal auch noch ein Fact über diese Folge. Hier hat Bryan Cranston Regie geführt.
Wer ist das?
Das ist Walter White.
Ach,
ja,
okay.
Tatsächlich.
Ja, gut.
Ja.
Liest man ja öfter bei Serien, dass dann die Schauspieler irgendwann Regie führen. Mhm. Ich frage mich, ob das dann so ein Ding ist, dass die Regisseure das dann so belächeln. Sagen, jetzt ist da wieder so einer, der denkt, er könnte jetzt hier Regie führen, nur weil er irgendwie ein paar Sätze auswendig lernen kann.
Mach mal. Aber dann werden wir ja sehen, was da rauskommt. Ja, findest du, dass diese Folge irgendwie rausgestochen ist?
Ich muss zugeben, dass ich, was Regie angeht, ich höre ja gerne amerikanische Podcasts über Serien, so wie wir das machen. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel letztens in einem Arrested Development Podcast gehört, dass jemand gesagt hat, ja, es hat eine neue Person Regie geführt, die irgendwie schon mal hier und da Regie geführt hat und man würde das merken. Und ich habe gedacht, I don't see it. Ich weiß auch gar nicht so genau, was ein Regisseur macht, obwohl ich selber mal am Set war für 3 Monate, glaube ich.
Mhm. Drei Wochen. Küstenwache, ne?
Nee.
Wie heißt es nochmal?
Oh Gott. Eine dieser Sendungen. nicht Notruf Hafenkante, sondern Großstadtrevier.
Großstadtrevier, ja.
Küstenwache ist auch keine
Serie, glaube ich.
Habe ich ein Praktikum gemacht in der Aufnahmeleitung und bei dem Kameradepartment. Ich glaube, es waren 3 Wochen. Und ich war auch bei beiden Abteilungen jeweils 1,5 Wochen. Und
hast du nicht viel mitgenommen?
Ich hab es zum Ende nicht rausgefunden, was der Regisseur macht. Und die unangenehmste Aufgabe, die ich machen musste, war, dass wir in Hamburg am Altonaer Balkon einen Wide-Angle-Shot hatten. Und bei der Aufnahmeleitung musste man sich oft darum kümmern, dass keine Leute ins Bild laufen. Und ich sollte mich irgendwo ans andere Ende der Straße stellen und einfach Passanten sagen, sie können jetzt hier bitte nicht weiterlaufen, weil wir filmen jetzt hier was. Und das ist wirklich überhaupt gar nichts, was mir liegt.
Nee, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
Und dann irgendwann wurde gesagt, wir filmen jetzt, du bist mit dem Bild, zieh doch einfach kurz die Warnweste aus und lauf dann den Bürgersteig da entlang. Also ich war quasi in einer Szene mit drin. Und dann wusste ich aber nicht, weil dann da Leute kamen und wir gedreht haben, Moment, wir filmen jetzt gerade, ich bin jetzt Passant, jetzt kommen hier andere Leute, ich soll aber eigentlich die anderen Leute aufhalten. Was ist jetzt hier meine Aufgabe? Und dann habe ich gesagt, Leute, stopp, ich kann so nicht arbeiten. Ja. Dann bin ich vom Set geflogen. Ja, also so viel zum Thema Regisseur. Wenn Regisseure zuhören, schreibt doch mal Luisa auf Instagram, was ihr eigentlich macht.
Was macht ihr eigentlich? Aber ich habe es auch nicht erkannt jetzt. Mir wäre diese Folge nicht aufgefallen im Gegensatz so zu anderen Folgen jetzt.
Dann lass uns kurz über den Cold Opener reden. Ja. Denn wir erfahren endlich, was mit Tortuga passiert ist. Mhm. Die Szene beginnt mit Tortuga, der in einer sehr, verrauchten Bar sitzt. Sehr dunkel.
Ja.
Und er labert da die Leute an. Er ist betrunken, möchte noch mehr trinken.
So ein richtig unangenehmer Typ, richtig, bei dem man schon denkt, oh ne, bitte nicht.
Bitte nicht der. Nicht, dass der sich jetzt im Regionalexpress zwischen Kiel und Hamburg nämlich setzt.
Genau.
Habe ich gar keinen Bock drauf. Hoffentlich steigt der in Elmshorn aus.
Genau.
Und er würde in Elmshorn aussteigen. Tortuga würde in Elmshorn aussteigen und sich erstmal einen Döner da am Bahnhof holen.
Ja, gut.
Aber Er braucht gar nicht aussteigen, denn es steigt jemand zu, nämlich El Jefe.
El Jefe.
Jefe. Tortugas Chef. Mhm. Und der, ja, der sagt sowas in der Vorart wie, ja, ich wusste gar nicht, dass du so ein Philosoph bist und so. Und er verarscht ihn schon mal so ein bisschen. Mhm. Und meint dann, er hat ein Regalo, also ein Geschenk für ihn im Nebenraum. Komm doch mal mit. Eigentlich ein Punkt, an dem man hätte kritisch werden müssen. Und dort befindet sich dann eine Schildkröte auf dem Boden. Tortuga ist begeistert.
Sie ist wunderschön.
Wunderschön. Und dann schreibt El Refe, Ola, DEA drauf und dann checkt Tortuga es erst nicht, dann checkt das und dann wird er enthauptet.
Von den Cousins.
Ja.
Mit einer Machete. Und da muss ich sagen, habe ich mir mehr erhofft von der Machete. Ich hätte gedacht, das ist ein Schlag, zack, weg, die Birne. Aber nee, scheinbar. Also man hat ja gehört, man hat es zum Glück nicht gesehen, aber gehört, wie sie mehrfach zugeschlagen haben.
Ja, die Cousins sind einfach nicht Dexter, muss man sagen. Dexter hätte das so vorbereitet, dass er eine scharfe Machete hat, alles ausgelegt in Folie, zack.
Und dann wäre Tortuga filetiert.
Ja.
Bestes Stück.
Also ich fand die Szenen, ich weiß nicht, warum wir das gesehen haben, weil wir hätten uns das ja eigentlich denken können schon. Für mich hat es die Szene nicht unbedingt gebraucht. Es war natürlich eine Einleitung des Refes.
Genau. Juan Bolsa.
Juan Bolsa.
Richtig.
Der noch nicht vorkam bisher, soweit ich weiß.
Kam nicht vor.
Genau, okay, dann war die Szene dafür da. Ja. Ansonsten finde ich, haben wir jetzt dann nicht so viel erfahren.
Also ich glaube auch, das diente nur dazu, dass wir den kennenlernen, weil und auch schon mal merken, was das eigentlich für ein Typ ist, dass mit dem vielleicht wirklich nicht zu spaßen ist. Das ist ja wirklich schlimm, was sie mit Tortuga gemacht haben. Aber ja, das war jetzt nicht besonders atemberaubend. Ach, der wurde geköpft mit einer Machete. Deswegen war der Kopf auf der Schildkröte, nicht weil sein Körper sich plötzlich in eine Schildkröte verwandelt hat, weil er sich so lange Tortuga genannt hat.
Oder der Körper sich spontan vom Kopf getrennt hat.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
So wie bei Scrubs.
Gibt es da so eine Folge?
Ja, JD hat doch immer seinen Fliegekopf. Und der Körper läuft Floating dann immer Head? Hinter dem Kopf her und Schwebekopfdoktor oder so.
Das weiß ich überhaupt nicht. Ich habe die Serie geguckt, aber das ist schon bestimmt 10 Jahre her.
Ja.
Weil die Serie ist ja bestimmt schon 20 Jahre alt, oder?
Alt, ja.
Über welchen Plot möchtest du denn eigentlich als erstes reden? Ich dachte, ich lasse dir das mal offen.
Ja, gerne über Jesse.
Über Jesse?
Ja.
Der spielt ja nicht so viel mit in der Folge.
Der spielt nämlich nicht so viel mit, dann haben wir ihn schon mal abgehakt.
Haben wir das schon mal abgefrühstückt. Genau. Wir wollen nämlich hier auch alle nach Hause. Ihr bestimmt auch.
Für mich ist auch 6. Stunde, Leute.
Für dich ist heute wirklich 6. Stunde.
Ja, stimmt.
Jesse ist in seinem neuen Heim und wählt immer wieder Janes Nummer, nur um ihren Anrufbeantworter zu hören. Er wird dann von Saul besucht, der Jesse nach wie vor überzeugen will, Walt zum Kochen zu überreden. Mhm. Jesse entscheidet sich dann, selbst ins Meth Labor zu gehen. Das ist basically sein Handlungsstrang.
Ja.
Er kriegt einen Kaktus geschenkt von Saul.
Das ist wirklich vor allem auch ein sehr schöner Kaktus.
Sehr aufmerksam.
Ja. Ist auch schön, wie Saul reinkommt und sagt, ja, schön ist es hier. Sehr spartanisch. Diesen Minimalismus habe ich ja nie richtig verstanden. Jesse hat ja einfach gar keine Möbel.
Warum bringt Saul einen Kaktus mit?
Ja, ist ein nettes Geschenk. Weil jemand umgezogen ist, dann bringst du was mit.
Aber Saul meint das doch nicht ernsthaft als Geschenk, oder? Der hat doch dem sind doch die Leute scheißegal.
Ja, aber er weiß, man bringt was mit und deswegen bringt er halt was mit.
Ich kann mir vorstellen, dass das ein Witz ist von Saul. Dass er das ironisch mitbringt. Ich schenke ja auch nur noch ironisch.
Gut.
Zu deinem Geburtstag habe ich dir nichts geschenkt.
Ja, das fand ich auch wirklich sehr ironisch, weil du im Podcast erst noch gesagt hast, wirst du was machen.
Ja.
Ich habe dir ja einen Kuchen mitgebracht.
Stimmt. Wir haben nämlich gepodcastet.
Ja.
Nach meinem Geburtstag. Ich habe dir keinen Kuchen mitgebracht.
Ja.
Sollte dir zu denken geben.
Ja.
Ich habe gerade überlegt, ob es mir zu denken gibt oder dir.
Du bist halt der Fan eines Soziopathen und ich bin Fan eines Narzissten.
Wenn wir irgendwann mal genug Leute sind, die diesen Podcast gehört haben, machen wir mal eine große Umfrage.
Mich würde wirklich mal interessieren, ob die meisten Leute Walter so sehen wie du oder so wie ich. Aber sind wir schon wieder bei Walter? Weil wir sind ja eigentlich bei Jesse und ich glaube, den mag wirklich eigentlich jeder.
Den mag ich auch.
Ja, es ist wirklich ein bisschen tragisch, wie er immer wieder Janes Handy anruft, um dann die Mailbox zu hören.
Ja.
Und dann wird das Handy halt irgendwann abgeschaltet.
Ich habe mich gefragt, ob das... Er hat das Handy angerufen oder das Festnetz von Jane? Ist eigentlich auch egal, ne? Weil...
Wer hat ein Festnetz?
Naja, 2008. Da bin ich noch ans Telefon gegangen. Ich habe einmal, Einmal habe ich Fußball geguckt, HSV, und dann hat das Telefon geklingelt. Dann habe ich abgehoben und gesagt, hallo, ist der HSV? Das war mir so unangenehm. Das war ganz peinlich für mich.
Noch ein bisschen peinlich.
Weil ich dann ausgelacht wurde von allen. Ja. Auch von der Person, die am Telefon war.
Ja, natürlich ist der HSV.
Ist ja auch egal, aber ich habe gedacht, weil Jessie ruft sehr oft diese Nummer an, hört dann sehr oft Jens Stimme und irgendwann gibt es keinen Anruf unter dieser Nummer.
Ich denke mal, die Telefongesellschaft wird ja irgendwelche automatischen Sperren drin haben, dass wenn bei irgendeinem Telefon 100 Anrufe irgendwie entgangen sind über einen bestimmten Zeitraum und das Telefon nicht benutzt wird, dass sie es dann irgendwann abschalten. Die wollen ja die Nummern auch weitervergeben. Es wäre ja null wirtschaftlich, wenn alle Leute, die sterben, immer ihre Handynummern beibehalten würden.
Kann sein. Ich dachte, naja, wenn das jetzt genau in dem Moment passiert, wo Jessie da im Anruf, vielleicht, oder ich fand die Vorstellung ganz nett, dass Janes Vater halt einfach ihre Sachen bei sich hat und er irgendwann sagt, nee, jetzt reicht sich mal das Handy aus.
Aber das Handy war ja aus. Deswegen ging ja die Mailbox immer sofort ran.
Stimmt, die ging immer sofort ran. Die hat nicht geklingelt.
Mm-mm.
Schade. Hätte man ihren Vater noch mal ins Spiel bringen können.
Ja, der tut mir auch ein bisschen leid. Dass der hier jetzt plötzlich der Massenmörder ist, weiß ich
und
auch nicht.
Und Jessie tat mir auch leid.
Ja.
Und ich finde das gut, dass sich das so durch die Folgen zieht. Und er das nicht einfach so, wie in so einer Sitcom, nächste Folge, so nächstes Thema. Sondern er ist ja in sehr tiefer Trauer in dieser Folge.
Ja. Es hat ihn mehr eingeholt. Am Ende von Staffel 2 wirkte er ja fast, als hätte ihm dieser Aufenthalt in der Zwiebel wirklich sehr geholfen. Und
ja.
Als hätte er es jetzt wirklich einfach verarbeitet. Aber hat er natürlich nicht.
Warum glaubst du, fängt er an, Meth zu kochen?
Also ich glaube ehrlich gesagt, weil Saul ihn ja auch nochmal darauf hingewiesen hat, du hast ja gar kein Geld mehr.
Mhm.
Und weil er ja weiß, mit dem Meth kann er super viel Geld verdienen. Und er wird es ja mittlerweile wahrscheinlich einigermaßen auch ohne Walter hinkriegen, das zu kochen. Und er hat keinen Bock, Walter anzurufen. Walter hat ja auch eigentlich gesagt, das war's jetzt hier. Also macht er es halt selber.
Ja.
Vielleicht macht er es auch, um sich abzulenken.
Ja. Glaube ich, ich glaube, es ist eher so eine Ablenkungsthematik. Weil was soll er machen? Er sitzt an seinem leeren Haus, hat nichts, womit er sich beschäftigen kann.
Ja.
Sein Anrufbeantworter geht nicht mehr ran. Und es ist ja naheliegend, sich abzulenken und dabei auch noch im besten Fall Geld zu verdienen.
Und Drogen erinnern ihn vielleicht an die gute alte Zeit.
Ja. Ja, das würde eigentlich eher wieder dagegen sprechen, dass er sich dann damit beschäftigt, was seine Freundin dann umgebracht hat.
Das war ja Heroin.
Ja.
Ich glaube, da unterscheidet man schon, wenn man Drogen nimmt.
Droge ist Droge. Denk immer daran, wenn du dich abends besäufst, Luisa.
Ja.
Ja, ich glaube, mehr also zu Jessie brauchen wir hier nicht sagen.
Glaube ich auch.
Dann lass uns mal mit dem Haupthandlungsstrang weitermachen oder den Hauptszenen, die diese Folge geprägt haben, nämlich Walter und Skyler.
Ja.
Walter taucht wieder zu Hause auf und weigert sich zu gehen. Skyler ruft die Polizei, doch sie erzählt ihm nicht, wie vorher angedroht, von Walters Machenschaften, da sie nicht möchte, dass Walter Jr. davon erfährt. Die Polizei kann nichts machen, da Walter keine Straftat begangen hat. Walter zeigt seiner Frau Skyler dann das Geld, das er für die Familie verdient hat und erwartet später ihre Antwort, ob sie das akzeptiert oder ob das endlich die Wogen glättet.
Ja.
Skyler erzählt ihrer Anwältin von Walters Taten. Diese will damit sofort zur Polizei, aber Skyler möchte das nicht. Haben wir gerade schon erwähnt, gleiche Thematik wie bei der Polizei. Sie will einfach nicht, dass Walter Jr. erfährt, dass sein Vater ein Verbrecher ist.
Ja.
Am Abend kommt Skyler nach Hause und erzählt Walter, dass sie mit Ted geschlafen hat.
Nee, sie sagt, ich hab Ted gefickt.
Ja, so, genau so.
Wir wollen das hier bitte genauso sagen, weil man hätte es auch ein bisschen niveauvoll darüber bringen können.
Ja, stimmt, sie hat es ja absichtlich so ausgedrückt.
Ja, würde ich auch sagen. So war es natürlich noch schockierender für ihn, glaube ich.
Ja, ich glaube, er hat nicht damit gerechnet. Er hatte ja gerade Salat gemacht und einen schönen Braten. Ja,
schön hat er da die.
Aber der Braten war, glaube ich, schon kalt.
Ja, der stand da schon lange. Hat auch gar nicht gedampft. Aber er hat die Tomaten zu grob geschnitten, finde ich, und die Gurke auch.
Ja, die Tomaten. Das würde man anders machen. Hat er ja nur geviertelt, glaube ich.
Genau.
Ne? So große
und
Tomaten.
Und große Tomaten nur geviertelt.
Luisa, wir achten auf die gleichen Details.
Ja.
Ein Detail, bevor wir gleich uns wirklich um die ernsten Dinge kümmern, hast du gesehen, was Walter, als er da nach Hause kommt, seinem Sohn zu essen macht?
Käse-Sandwich mit Chips. Ein bisschen Chips auch nochmal. Das ist ich glaube, das essen die Amerikaner aber so. Das ist so oft in Serien, dass sie Chips irgendwie so als das Beilage ist auch ekelhaft, essen.
Oder? Als Beilage?
Das hätten wir doch so nicht machen.
Nein, wir sind zivilisiert. Ja. Wir schneiden die Tomaten kleiner.
Genau. Und Chips gibt's abends auf der Couch.
Schön alles vollkrümeln.
Ja. Aber das fand ich auch krass, wie lange die Polizei scheinbar zum Haus gebraucht hat. Walter hatte Zeit, Walter Jr. zu begrüßen, 2 Käsesandwiches zu machen.
Ja.
Die Chips, das ist sehr aufwendig, die auf den Teller zu machen. Und sich zum Essen hinzusetzen. Und sie hatten ja schon halb aufgegessen, bis die Polizei dann mal da war.
Aber wir haben ja schon mal in der Serie gehabt, dass die Polizei nicht gekommen ist, nämlich zu Janes Ableben. Obwohl sie eigentlich hätte kommen müssen. Es scheint, dass die nicht genug Personal haben. Und vielleicht wird dann nach so einem Telefonat, Skylar hat angerufen, so eine Art Ranking erstellt, was jetzt die Priorität hat. Und man hat eingeschätzt, okay, das ist jetzt nicht das Allerdringlichste.
Obwohl sie ja gesagt hat, dass sie belästigt wird. Und als sie dann reinkam, die Polizisten, hat sie ja gesagt, nee, ist eher Hausfriedensbruch.
Ja, sie hat es dann ein bisschen relativiert.
Ja, aber trotzdem, also würde mir so vorkommen, als müsste man da schnell hin, aber...
Ja, eigentlich schon.
I don't know. Ja, ich fand es aber gut, dass sie das dann... Natürlich, wenn Walter Jr. nicht gekommen wäre zwischendurch, dann wäre diese ganze Szene wahrscheinlich ganz anders abgelaufen mit der Polizei. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie Walter verraten hätte.
Hat sie ja nicht.
Also ja, aber auch wenn Walter Jr. nicht da gewesen wäre, hätte sie Walter, glaube ich, nicht verraten. Aber man hat ja richtig gemerkt, wie sie aus Rücksicht auf Walter Jr. Die Situation dann nicht hat eskalieren lassen, sondern einfach hingenommen hat, okay, dann ist er jetzt halt wieder hier.
Und das ist natürlich irgendwie edel von ihr. Also, dass sie die Bedürfnisse ihres Sohnes da über sich stellt. Aber auf der anderen Seite, wenn wir dann gucken, was sie zum Ende der Folge macht, schmeißt sie das ja wieder über Bord.
Ja.
Weil sie damit ja in Kauf nimmt, dass das Familienleben noch weiter zerrüttet wird.
Ja. Ja, ich glaube auch nicht. Also sie hat es sicherlich auch für Walter Jr. getan. Aber auf der einen Seite war ihr Sohn da und das wäre ihr, glaube ich, unangenehm gewesen auch. Und auf der anderen Seite, sie hat ja rechtlich auch keine Handhabe. In New Mexico ist es so, wenn das Haus beiden Leuten gehört, dann kannst du nicht den einen einfach rauswerfen. Sie haben dann beide das Recht, da zu sein.
Und sie hat ja sogar die Schlösser getauscht, obwohl sie es nicht
gedurft hätte. Sie hätte sie nämlich nicht gedurft eigentlich. Ja. Und das scheint ja Walter auch zu wissen, deswegen kommt er ja auch wieder. Er weiß genau, sie müsste ihn verraten und das wird sie mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht tun. Und deswegen riskiert das halt. Denn anders kann sie ihn nicht aus dem Haus kriegen, außer sie verrät wirklich, dass er ein Drogenkoch ist.
Ich fand diese ganze Szene wirklich gut. Also das war für mich auf jeden Fall die beste Szene dieser Folge. Vielleicht sogar, also klar, darum ging es ja in der Folge, aber vielleicht sogar die beste Szene in der Serie, in den ersten 3 Folgen bisher. Ich habe jetzt nicht mehr alles...
Also in der Staffel.
Ja, ich habe jetzt nicht mehr alles präsent aus den letzten Staffeln, aber ich glaube, dass... steht und fällt aber auch mit den Schauspielern. Und in dem Fall muss ich sagen, dass es beide wirklich großartig gespielt haben. Vor allem Anna Gunn, die mit dem coolen Namen, die ja diese Anspannung und diese Überforderung, Nervosität wirklich großartig gespielt hat. Die Szene, wo sie denkt, die Polizei ist da und dann ist es Walter Jr., war super gespielt. Mhm. Man hat es ihr total abgenommen, dass sie erst ganz schnell zu der Tür wollte, um diese unangenehme Situation aufzulösen und dann gemerkt hat, ach du meine Güte, das wird jetzt ja noch unangenehmer und dann gar nicht mehr wusste, wohin mit sich. Mhm. Und also fand ich sehr beeindruckend. Ja. Habe ich sehr gerne geguckt, auch Bryan Cranston, der wirklich fies ab einem gewissen Punkt ist in diesen Szenen, spielt es auch echt toll.
Ja, finde ich auch. Es gab ja die Szene, in der Walter das Geld auf den Boden stellt.
Später, ja.
Und genau, und Skylar kommt nach vorne gelaufen, weil sie schnell aus dem Haus wollte, aber er ist halt doch da. Und er steht ja so in der Ecke. Und er hat ja wirklich relativ lange nichts gesagt.
Ja.
Und sie auch nicht. Und das war eine improvisierte Szene. Eigentlich sollte der Dialog gleich losgehen.
Mhm.
Aber er hat einfach nichts gemacht und sie hat sich ja voll darauf eingelassen. Und ich finde wirklich, so schlecht Skylar und Walter auch harmonieren, Anna Gunn und Bryan Cranston scheinen wirklich sehr gut zu harmonieren als Schauspielteam. Also ich fand nämlich auch diese ganze Folge ziemlich stark.
Und in dieser Szene, von der du gerade sprachst, sah man auch an Bryan Cranstons Körperhaltung, dass er er hat eine gewisse Dominanz irgendwie ausgestrahlt, mhm. weil er jetzt eben das präsentiert, was er geschaffen hat.
Ja.
Man hat ihm angemerkt, dass er da sehr stolz drauf ist. Und man hat Anna Gunn angesehen, oder Skylar, wie auch immer, mhm. diese Wut in ihr, aber ja. auch diese Sprachlosigkeit.
Ja.
Weil für sie war das natürlich, ach toll, jetzt setzt dann nochmal einen oben drauf und mhm. kommt jetzt damit. Sie hatte ja, sie hatte Tränen in den Augen, sie hatte einen wütenden Gesichtsausdruck, aber nicht zu doll. Also es war ja. nicht overacted.
Es ist die ganze Zeit noch diese Hilflosigkeit dabei halt.
Ja.
Die man immer wieder spürt. Und das ist ja auch so. Skylar ist ja in dieser Situation total hilflos. Also sie hat ja. es ja versucht mit der Polizei. Ihr ist offensichtlich nicht zu helfen, außer sie zerstört wirklich die komplette Familie. Mhm. Was natürlich ein krasser Schritt wäre. Also weiß sie gerade nicht, wie sie sich verhalten soll. Und ich kann es verstehen. Ich finde auch, Walter ist damit zu weit gegangen. Er drängt sich auf.
Genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie Walter ja. eigentlich hier vorgeht.
Ja. Also er zieht ja wirklich einfach wieder ein. Er ist einfach wieder da. Er holt ja die Pizza vom Dach.
Immerhin.
Das macht er sauber. Es ist ein.
Aber gut, wenn er wieder einzieht.
Ne, genau, er hält sein Haus sauber.
Ja.
Und er stellt sie ja einfach vor vollendete Tatsachen. Und natürlich, sie hat ihm damit gedroht. Entweder sie verrät ihn oder er taucht jetzt unter. Aber er wird auch seine Kinder nie wiedersehen. Also er hat ja, wenn er wegbleiben würde, er würde halt auch seine Kinder verlieren.
Ja.
Und das ist sicherlich nicht schön für einen Vater und nichts, was man einfach so hinnimmt. Ich glaube, es geht ihm auch hier mehr um Walter Jr. und Holly als um Skylar, aber auch darum, er will diese heile Familie um alles in der Welt einfach wieder erzwingen.
Ja.
Und er belästigt sie damit ja wirklich unglaublich.
Ja, es ist eine enorme Grenzüberschreitung. Auch wenn man natürlich sagen kann, naja, rein juristisch macht er ja nichts falsch.
Ja.
Aber ihren Wunsch nach Distanz ignoriert sie ja total. Und auch dann da zu Hause, er macht ja Hausaufgaben. Also er korrigiert Hausaufgaben.
Ja.
Und dann da zu sitzen und so, ach Mensch, geil, da soll ich dir helfen mit dem Baby. Und so einfach so zu tun, als wäre alles normal,
ja.
Ist ja wirklich extrem dreist und... Gibt es eigentlich im Deutschen einen Ausdruck für, dass es added zu den anderen Sachen? Also addiert sich ja nur zu den Dingen, die schon passiert sind, ja. die Skylar so wütend macht.
Genau.
Und sie sagt ja fast, also sie sagt ja super wenig in der Folge, weil sie einfach nur sprachlos ist.
Genau. Sie hätte ihm das niemals zugetraut. Und das ist ja auch wirklich sehr ungewöhnlich, glaube ich, dass jemand einfach, er verhält sich ja so nach dem Motto, fake it till you make it.
Ja.
So, wenn wir es jetzt nur lange genug spielen, dass alles gut ist, dann wird es auch am Ende wieder gut.
Ja.
Und das ist natürlich nicht so. Und das, ja, er ignoriert es einfach. Ich glaube schon, dass er verstanden hat, dass er sich in einer Situation befindet, die gerade recht aussichtslos ist und dass er eigentlich Skylar verloren hat.
Mhm.
Aber er ignoriert es halt einfach.
Wir können ja mal kurz über Skylars Motivation sprechen, Walter nicht zu verraten. Denn sie erklärt sich ihrer Anwältin und sagt, Ich möchte nicht, dass Walter Jr. erfährt, wer ihr Vater ist. Sein Vater. Was sein Vater für ein Typ ist?
Richtig. Immer
ihr. Und sagt dann, dass Walter ja krank ist. Er hat jetzt vielleicht ein paar Jahre dazu bekommen oder Monate, keine Ahnung. Aber er wird vermutlich an Krebs sterben.
Ja.
Also ein Ende ist absehbar. Und das ist wirklich krass. Ja. Also,
das finde ich auch. Und das ist für mich auch wirklich, also ich fand erst die Szene so und auch jedes Mal wieder, auch schon als ich das erste Mal geguckt habe, so dass ich dachte, oh, jetzt werde ich endlich warm mit Skylar, weil jetzt, er geht wirklich zu weit und sie geht gleichzeitig aber nicht zu weit, sondern steckt zurück für diese Familie. Vielleicht liegt ihr wirklich was an der Familie im Gegensatz zu ihm. Und dann sagt sie das, sie geht zu der Anwältin und dass sie ihr von dem Verbrechen erzählt, sie sichert sich ja auch vorher ab, dass sie das nicht weitererzählen darf und so, ist ja auch fein. Sie wird ja sicherlich auch mal mit irgendjemandem darüber reden müssen. Es ist ja auch krass, was da passiert. Aber dann zu sagen, nee, ich muss ihn nicht verraten, ich warte einfach ab, er wird sicherlich bald sterben. Das finde ich drüber.
Aber da hat sich doch so viel angestaut bei ihr.
Aber das sagt sie so, das sagt sie ja ganz kalt. Mhm. Und das sagt sie nicht irgendwie in Wut, wo man so denkt, ja, kann man jetzt vielleicht nicht ganz ernst nehmen, sondern dass man hat richtig gemerkt, diesen Gedanken hat sie schon länger gefasst und damit ist sie jetzt fein. Das ist ihr Plan. so jetzt damit zu leben, weil sie einfach jetzt darauf hofft, dass er schnell stirbt. Und wir reden hier immer noch über einen Mann, mit dem sie lange verheiratet war, über den Vater ihrer Kinder. Und der hat sich natürlich gerade sehr zu seinem Nachteil entwickelt. Ich glaube, das können wir so auf jeden Fall sagen. aber ich finde das ganz schön krass, einem Menschen das zu wünschen.
Ja, was heißt zu wünschen? Es ist ja vielleicht, es ist ja vermutlich eine Tatsache, die sie da ausspricht. Und es löst ja ihr Problem. Natürlich ist es toll. Klar ist es toll, aber ich kann es auch nachvollziehen. Jetzt die ganzen Entwicklungen, die wir jetzt hatten in den ersten beiden Staffeln. Und dass sie hat sich einfach massiv distanziert von ihm.
Ja.
Und ich finde es dann naheliegend.
Ja, und sie kommt ja mit einer Scheidung und einer Trennung auch nicht weiter. Ja. Das akzeptiert er ja einfach nicht. Also der normale logische Schritt, wenn jemand sich so verändert und man mit dem nun mal nicht mehr zusammen sein will, den kann sie ja offensichtlich nicht gehen, weil er es nicht zulässt. Aber ich glaube, ich hätte ihn dann eher bei der Polizei verraten, als ihm zu wünschen, dass er stirbt.
Hätte ich, glaube ich, auch gemacht.
Ja.
Bevor wir gleich zu Hanky kommen,
haben wir noch die ganz wichtige Szene hier.
Die letzte Szene, in der Skylar ihren Ehebruch gesteht. Es gibt ja eine kurze Szene in der Firma, wo sie, und das finde ich, jetzt wo ich darüber nachdenke, eigentlich auch ganz toll. Sie spricht ja, wie gesagt, sehr wenig in dieser Folge. Und auch in der Szene mit Ted. Ich glaube, sie spricht gar nicht, oder? Sagt sie irgendwas? Sie geht ja einfach zu Ted.
Sie begrüßen sich nur.
Und dann geht sie zu Ted, berührt ihn an der Schulter und dann küsst sie ihn.
Genau.
Und das finde ich.
Weil sie gerade, er macht sich einen Kaffee und sie ist am Kopieren. Warum steht der Kopierer in der Küche? Was ist denn das für eine Firma?
Ich habe schon Waschmaschinen an den wildesten Orten gesehen.
Ja. Aber das war ja tatsächlich auch anders geplant. Also erst sollte diese Szene mit relativ viel Dialog sein. Mhm. Und Anna Gunn hat dann aber gesagt, es würde besser in Skylars Gefühlswelt passen, wenn sie auch hier jetzt wieder eigentlich nicht redet, sondern einfach das macht, was sie gemacht hat. Sie hat ihm auf die Schulter gefasst, ihn geküsst und dann ging es ja scheinbar weiter.
Das passt total in die Folge rein.
Ja.
Genau, und dann eben kommt sie nach Hause abends.
Ja.
Walter hat irgendeinen Kumpel eingeladen von Walter Jr.
Ja.
Macht Essen, ist tralalala, ich habe einen Braten gemacht und einen Salat. Und sie kommt nach Hause, sagt auch gar nichts, geht ganz langsam in die Küche und Walter labert einfach weiter.
Ja.
Und ach Mensch, hast du über unser Gespräch nachgedacht, wo ich schon interessant fand, dass er das ein Gespräch genannt hat, weil es gar nichts gesagt hat.
Nee.
Und Skylar nimmt dann die Salatschüssel. Man könnte denken, sie schmeißt die Salatschüssel Walter an den Kopf. Aber sie sagt dann nur, ich habe Ted gefickt.
Ja.
Und dann, nachdem
er ja gesagt hat, die Wahrheit tut so gut.
Genau, die Wahrheit tut so gut. Super zynisch, das zu sagen, nachdem er jetzt wochenlang
gelogen hat.
Kein wahres Wort gesagt hat. Und dann legt sich ein Schalter bei Skylar um. Und sie so, Mensch, Jungs, esst bitte euren Salat auf, das ist gut für euch. Man, wissen wir das wirklich? Ja.
Mhm.
Und
ja, Louis ist ja zu Besuch.
Ja.
Walter Jr.
Und Skylar hat wieder die Macht. Oder
in dem Moment,
sich ein bisschen Würde zurückgeholt.
Ja.
Weil Walter ist wirklich fassungslos.
Ich glaube nicht, dass sie sich Würde zurückgeholt hat. Ich glaube, sie hat sich Kontrolle zurückgeholt. Sie hat jetzt über, also das Letzte, was ihr noch bleibt, ihr eigener Körper.
Ja.
Den hat sie halt jetzt so benutzt, in Anführungszeichen, wie sie das wollte. Und natürlich hat sie das auch gemacht, um Walter auch zu verletzen.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob sie nur deswegen jetzt mit Ted gefickt hat, geschlafen. Wir beide können uns weiterhin niveauvoll ausdrücken, Jesper.
Finde ich auch.
Ja, das ist mir auch angenehmer. Also ich glaube nicht, dass es jetzt nur der Auslöser war, aber ich glaube, das, was ihr Beweggrund war, das jetzt wirklich anzugehen und zu Ted zu gehen und ihn zu küssen, war, glaube ich, wirklich, das mache ich jetzt für mich. Hier habe ich die Kontrolle. Das kann ich jetzt umsetzen. Und dann hat sie es Walter ja mit Absicht auch mit diesen doch
so
ziemlich harten Worten gesagt, um ihm zu zeigen, ich gehöre dir nicht. Du kannst hier meinetwegen wieder wohnen, da kann ich mich nicht gegen wehren. Aber ich lasse dich nicht nachts ins Schlafzimmer, damit du auf Toilette gehen kannst. Dann musst du halt ins Waschbecken pinkeln. und mein Körper gehört auch immer noch mir und ich mache, was ich will.
Mhm. Gut analysiert. Dem würde ich auch nichts hinzufügen.
Deswegen finde ich, kann man, ich weiß ja, dass das eine Szene ist, die, also die bei vielen Leuten dazu geführt hat, dass Skylar noch unbeliebter wurde. Weil sie natürlich jetzt auch wieder moralisch nicht gut unterwegs ist. Sie ist vorher immer die super moralische Instanz.
Ja.
Und macht jetzt sowas. Das geht natürlich eigentlich gar nicht. Und ich kann das schon irgendwie verstehen, wenn Leute das sagen. Nur muss ich in diesem Fall sagen, ich kann das nachvollziehen, dass sie das gemacht hat. Wie soll sie ihm denn irgendwie noch irgendwas entgegensetzen und auch mal wieder sich irgendwie von irgendwas zu befreien?
Mhm.
Ich kann das schon verstehen. Nur ist natürlich hier die Frage, sie zieht natürlich jetzt Ted in etwas mit rein, womit er eigentlich nichts zu tun hat und spielt natürlich irgendwie auch mit ihm. Ist das okay?
Meiner Meinung nach nicht. Wir wissen natürlich nicht, wie Ted dazu steht. Vielleicht hat Skylar ihn eingeweiht. Dann wäre es okay, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie es getan hat.
Das wäre auch wiederum krass.
Ja, das wäre natürlich das wäre sehr manipulativ und nicht impulsiv irgendwie. Aber ich würde dir zustimmen, das ist Ted gegenüber auch nicht in Ordnung. Also ich glaube, wir sind da beide uns relativ einig, dass sowohl Walter als auch Skylar in dieser Folge wirklich nicht besonders moralisch handeln. Zumal sie ja beide, ich glaube in der Folge davor, betonen, wie wichtig ihnen ihre Familie ist.
Ja.
Walter sagt die ganze Zeit, ach Gott, ich habe keine Familie mehr und das ist mir das Allerwichtigste.
Ja.
Was macht er? Er kommt einfach nach Hause, ignoriert seine Frau.
Mhm.
Und klar, das mag irgendwie, er denkt ja, so kommt die Familie wieder zusammen, aber dass er damit seiner Familie extrem schadet, checkt er ja überhaupt nicht. Und Skylar, der ja eigentlich auch das Wohl ihrer Kinder wichtig sein sollte, macht sowas und schadet damit auch ihren Kindern, weil die werden darunter leiden.
Natürlich, ja.
Und Ted im Zweifel auch.
Ja, und Ted hat ja auch noch zwei Kinder, muss man ja auch sagen. Obwohl ich glaube, Ted ist von seiner Frau wirklich getrennt. Ne? Ja, vielleicht. Das wäre es nochmal. Walter ist nicht aufgefallen, dass sie mit Zwillingen schwanger war. Ja, also ich finde auch. Und deswegen vielleicht schon mal ein kleiner Hint auf den Hero der Folge. Fiel mir wirklich schwer.
Ja.
Weil ich weder Skylar noch Walter in dieser Folge gut finde. Die trampeln auf Walter Jr. rum. Holly kriegt das natürlich alles noch nicht mit. Deswegen würde ich die immer mal ein bisschen ausklammern. Aber,
ja, aber
auch ihre Familie ist das natürlich.
Sie wird ja
später
auch irgendwann älter und wird Sachen mitkriegen.
Ja.
Ich glaube, man kriegt sehr früh Sachen mit. Also in ihrem Alter vielleicht
noch nicht.
Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Dann kommt es irgendwann in das Alter, wo sich dann solche Sachen auch auf die Entwicklung auswirken.
Ja, wahrscheinlich.
Und dass ich da als Experte wäre. Noch nicht.
Sind wir beide neu. Beide noch nicht.
Wollen wir über Gus und das Kartell sprechen?
Gerne.
Das Kartell in Form von Tio, den beiden Glatzen mit der Axt und dem Typen, der Tutugan ein Gespräch verwickelt hat, sucht Gus auf.
Juan Bolsa.
Juan, kann ich mir nicht merken.
Okay.
Die suchen Gus auf, um mit ihm über den Vorfall bei Walter zu sprechen. Das Kartell will Blut mit Blut vergelten. Doch Gus gibt ihnen zu erklären, habe ich tatsächlich geschrieben, dass er Walter noch brauche.
Ja.
Gibt ihn zu erklären, klingt irgendwie komisch. Das Kartell rät Gus, die Geschäfte schnell abzuschließen. Denn El Jefe kann nicht für die Cousins garantieren und meinte, die sind nicht so wie wir beide.
Ja.
Also es scheint tatsächlich zwei verschiedene Organisationen zu geben.
Die zusammenarbeiten.
Gustavo mit seinen kriminellen Firmen und seinem Drogenhandel und das Kartell, das ja, glaube ich, auch mit Drogen handelt.
Ja.
Die beiden agieren in verschiedenen Bereichen. Warum lachst du jetzt?
Das Kartell war es wahrscheinlich auch mit Drogen.
Naja, weiß
das
ich
machen die oft so.
Vielleicht bilden die ja auch Schiedsrichter aus für die nationale Fußballliga.
Ja, vielleicht nebenbei.
Und nehmen dann Sportwetten, manipulieren Fußballspiele und nehmen so Sportwetteneinnahmen ein. Man weiß es nicht.
Man weiß auch nicht, was verwerflich
ist. Das wäre so lustig, wenn es jetzt die nächste Folge, der Cold Opener ist Gustavo, auch wenn der jetzt nicht in dem Kartell ist, aber Gustavo als Linienrichter in so einem Outfit mit so einem knallroten T-Shirt und einer schwarzen Hose und so einer Fahne in der Hand, wie er so eine Linie runtersprintet und abseits.
Würde natürlich gut zusammen Saubermann-Image eigentlich passen.
Eigentlich schon.
So in der Gemeinde zu
eigentlich
engagieren.
Stimmt, so absurd wäre das gar nicht, dass Gustavo ein Linienrichter ist.
Finde ich auch.
Ja, also das Kartell möchte Rache, aber Gustavo.
Na, die Cousins und Tio wollen Rache.
Ja, wir sind ja Teile des Kartells.
Und Gus sagt ja dann auch, ihr habt natürlich euer Recht auf Rache. Ich so dachte, was ist das denn für ein Recht auf Rache?
Naja, es ist halt eine andere Welt.
Es ist offensichtlich eine sehr andere Welt, ja.
Aber Gus hat ja keine Geschäfte mit Walter momentan.
Aber er ist scheinbar fest entschlossen, Walter zurückzuholen, weil er ihn halt noch braucht. Er braucht das Rezept. At least.
Skylar möchte Walter nicht zurückholen. Gus möchte Walter zurückerobern.
Ja, kann doch Gus seine Familie werden.
Ist doch toll.
Ist doch toll, finde ich auch.
Dann adoptiert Walter ein paar Hühnchen.
Oh, diese Szene hätte ich auch gerne nicht gesehen mit der Massentierhaltung da.
Ja, schlimm.
Ja, also man merkt aber schon, also Gus hat ja schön Gemüseteller vorbereitet und so.
Der ernährt sich gesund, der isst seine Hähnchen nicht.
Nee, das glaube ich auch. Das ist absolut nicht sein Ding. Und dann sitzen ihm Juan Bolsa, Tio und die beiden Cousins gegenüber. Und trotzdem dominiert Gus, obwohl er alleine ist. Und ja, Gus scheint auch nicht besonders viel Respekt vor Tio zu haben. Die anderen gehen ja ganz anders mit ihm um. Sie begöschern ihn ja richtig. Und Gus sagt einfach auch nur, ja, ein Rollstuhlfahrer kommt hier nicht hoch. Müsst ihr ihn halt tragen. Hab jetzt keine Rampe.
Ja, stimmt.
Also er ist da scheinbar nicht so eingestellt. Juan Bolsa ist noch mal auf einer anderen Ebene, würde ich sagen. Aber die Cousins und Tio sind für ihn, glaube ich, einfach nur nervig. Hat er keinen Bock drauf.
Ja, die Cousins handeln eher mit einer Axt. Und Juan ist der Diplomatischere.
Genau. Und man kommt ja im Business wahrscheinlich auch deutlich weiter, wenn man ist wie Juan und nicht wie die beiden Cousins.
Vermutlich schon, ja.
Ja.
Also die Szene zeigt uns, das wussten wir, glaube ich, vorher noch nicht, oder? Dass es zwei Organisationen sind. Also wir lernen so ein bisschen was über die Hierarchien und die Zugehörigkeiten.
Ja.
Es war ja jetzt in der letzten Folge mir auch nicht ganz klar, wo gehören die jetzt hin, die Cousins. Finde ich interessant.
Ja.
Es ergibt eine schöne Dynamik. Die Aufnahmen waren ganz orange, so wie wir das in dieser Staffel immer sehen, wenn das Kartell irgendwo am Start ist.
Unterstreicht die Gefährlichkeit.
Ja, ich finde, der Look sieht so ein bisschen billig aus.
Ja, natürlich, weil es ja mittlerweile auch ein bisschen veraltet ist. Man würde es, glaube ich, nicht mehr so machen. Aber ich glaube, das wurde bestimmt so gewählt, weil das dann, also rot ist ja sowieso gefährlich und dann ist das so orange wie Feuer und Feuer ist auch gefährlich. I don't know. Und es ist ja schon so gefährlich genug, also dass diese Leute keine Menschen sind, mit denen man gut reden kann. Das haben sie ja schon eindeutig gezeigt.
Ja. Wollen wir mal über Hank reden?
Ja.
Mein
Dein Henki.
Hank wird von seinem Chef angerufen. El Paso will ihn wieder. Er sagt, El Paso will mich wieder.
Mhm.
Zusammen mit Gumi.
Mhm.
Luisa hat in dem Skript einfach frecherweise reingeschrieben, Achtung jetzt wortwörtlich, nochmal Doppelpunkt. Gus, also mit S, wegen Gustavo und Gumi wegen Gomez, weil ich Gus immer mit Z schreibe und Gumi mit U. Und du hast mir das letztes Mal noch erklärt. Und ich finde es richtig frech, wie du jetzt hier reinschreibst. Nochmal.
Jetzt hast du es ja mal gemerkt.
Da saß ich und habe gesagt, sie spinnt wohl.
Nächstes Mal machst du es richtig.
Nochmal. Wie ist das richtig ausfallend geworden in unserem Dokument?
Ja.
Also, zusammen mit Gumi sitzt er später in einer Absteige und beobachtet zwei Typen, die Drogen austauschen. Doch statt die beiden zusammen mit seinem Partner festzunehmen oder die Polizei zu rufen, startet Hank einen Alleingang und gewinnt eine Prügelei. Seine Dienstwaffe hatte er vorher im Auto gelassen.
Damit es nicht eskaliert wahrscheinlich, ne?
Ich weiß es nicht.
Ich denke schon, eine Waffe würde ja, wenn dann die... Ne. Was war das? Rocker?
Ja, aber das ist... Aber das wird ja später kritisiert von Gumi. Der sagt, dass du deine Waffe im Auto gelassen hast, habe ich nicht erwähnt. Das ist ja was man nicht macht als Polizist.
Naja, weil dann klar ist, dass es Vorsatz war, dass er da reingegangen ist, um sich zu prügeln. Und deswegen hat er die Waffe im Auto gelassen, damit es nicht eskaliert. Damit die Rocker nicht die Waffe kriegen und ihn erschießen oder er am Ende noch schießt.
Da kommen wir jetzt direkt zur Spekulation, warum sich Hank so verhält.
Ja.
Und vielleicht bevor wir darüber reden, wir sehen vorher, wie er ins Bad geht, sich Wasser ins Gesicht wirft. Und
er hat wieder eine Panikattacke.
Genau, er hat offenbar ein Trauma erlitten in El Paso und will da nicht mehr hin.
Ja.
Und ich glaube, dass Hank das nicht einordnen kann. Also er weiß nicht, was mit ihm los ist. Er spürt Angst. Das kannte er nicht, das Gefühl vorher. Und wäre jetzt ein Erklärungsansatz für mich, dass er sagt, okay, weißt du was, ich lasse jetzt hier die Waffe im Auto und ich prügel mich jetzt mit den Typen in der Hoffnung, dass das irgendwie mein Gedankenkarussell richtet. und ich verstehe, was mit mir los ist. Also sich irgendwie in so eine adrenalingeladene Situation reinstürzt. Vielleicht auch, um sich seine Angst zu stellen. Das ist ja nicht die Angst, die er hat, aber das weiß er ja nicht.
So baut er natürlich auch einfach Adrenalin ab.
Ja, oder auf, dann wieder ab. Ja, in der Hoffnung, genau. Es dann ja. klarer zu sehen. Das funktioniert natürlich nicht.
Ja.
Und der zweite Ansatz, den ich hätte bezüglich dieser Pistole, ist, dass er weiß, dass man das nicht macht als DEA-Agent. Die ist ja auch schließlich dafür da, dass man in so einer Situation einen Vorteil hat. Und er darauf setzt, dass das rauskommt und er deswegen nicht nach El Paso versetzt wird. Also, dass das ein Mittel ist, diese Versetzung doch wieder zu verhindern, weil er will das offenbar nicht.
Ja, ich glaube, dass die zweite Vermutung die richtige ist. Oder was heißt die richtige? Aber die ist, die auf jeden Fall mehr Gewicht hatte. Denn als Hank Gumi das erzählt, lacht er ja schon so, hehe, hehe. Und dann merkt man ja schon, er freut sich nicht. Und er wird es selber wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass er sich nicht freut. Und ich kann mir vorstellen, er sagt ja auch irgendwie sowas in die Richtung, als er dann zum Chef reingeht, dass er dann jetzt wahrscheinlich nicht nach El Paso kommt. Also ich kann mir vorstellen, dass er es wirklich gemacht hat, damit diese Versetzung einfach nicht stattfindet und er sich aber nicht outen muss, dass er Angst hat. Was ja für einen Macker wie Hank nicht in Frage kommen würde. Ein Macker ist ja eigentlich ein kastrierter Esel.
Wieder
das
was
benutzen
gelernt.
Wir ja ganz falsch, das Wort eigentlich.
Also Gumi erwähnt das ja, er hat die Dienstwaffe nicht erwähnt.
Ja, genau, hat er mit Absicht. Er hängt vielleicht traurig drüber.
Ja, er sah nicht so aus, als wäre er sah aus, als wäre es ihm egal ja. in dem Moment.
Ja.
Ja, er kann ihm irgendwie leid tun, finde ich. Also
finde ich auch.
Nicht zu wissen, was da mit ihm los ist. Und er ist ja auch niemand, der in die Therapie gehen würde, glaube ich. Wobei ich mir vorstellen kann, dass er sich darauf einlassen kann, wenn ihm das irgendwie nahegelegt wird von jemandem, dem er irgendwie vertraut. Aber ja, er tat mir jetzt nicht so leid wie Jesse. Die Szenen mit Jesse waren schon doll. Aber auch Hank fand ich, ja, tat mir leid.
Ja, mir auch, weil Hank halt überhaupt nicht in sich selbst zu Hause ist. Der ist ja ein Gefangener seiner selbst. Er könnte ja einfach sagen, ich möchte da nicht wieder hin. Es würde ja wahrscheinlich seiner Position als solcher nicht schaden.
Mhm.
Also er würde ja nicht herabgestuft werden, denke ich mal. Aber natürlich hätte er wahrscheinlich ein bisschen im Ansehen der Kollegen verloren, obwohl die ja wahrscheinlich auch nicht erfahren würden, wenn er jetzt zu seinem Chef im Vertrauen sagt, ich möchte da nicht wieder hin.
Ja.
Aber er kann das halt sich selbst nicht eingestehen. Und deswegen fängt er irgendeine Prügelei an, um so aus der Nummer wieder herauszukommen und riskiert ja noch, dass ihm was passiert. Also wie?
Ja.
Arm.
Ja.
Also es tut mir auch leid. Aber ja. Ja, irgendwie eine Folge voller Menschen, die es nicht verdient haben, Hero der Folge zu werden.
Eine Folge voller Kopfloser? Fragezeichen?
Nee, finde ich wirklich super unpassend, den deutschen Titel. Weil ich finde, dass hier alle Leute total kalkuliert handeln.
Mhm.
Also ich finde, Skylar wirkt ja fast mechanisch, als sie auf Ted zugeht und dass sie so richtig, als hätte sie sich vorher schon den Plan gemacht, das mache ich jetzt, um Walter zu verletzen und um mir selber wieder ein bisschen Kontrolle zurückzuholen. Und Walter zieht ganz kontrolliert da wieder ins Haus ein, weil er genau weiß, sie kann mich hier nicht rechtlich rausklagen und sie wird mich nicht verraten. Und Hank geht ganz kontrolliert auf diese Rocker oder was auch immer sie sind los, um nicht nach El Paso zu müssen.
Mhm.
Jesse würde ich auch nicht als kopflos bezeichnen. Ich hätte auch gedacht, dass er kalkuliert wieder mit dem Kochen anfängt, um Geld zu verdienen, aber auch vielleicht um Jane zu vergessen. Aber so oder so ist das ja etwas, wo er sich was bei denkt. Also wer ist denn hier wirklich kopflos, außer Tortuga halt? Im wahrsten Sinne.
Ich hätte das jetzt wirklich so interpretiert, dass fast alle kopflos handeln, weil ich würde sagen, ja, Skylar und Walter handeln irgendwo kalkuliert, aber ja auch irgendwo nicht, weil sie nicht über die Konsequenzen nachdenken, was das Ganze mit sich zieht und handeln deswegen kopflos. Bei Hank, ja, würde ich dir auch zustimmen, ist auch kalkuliert und wird vielleicht auch zum Ziel führen, dass er doch nicht nach El Paso muss.
Mhm.
Aber irgendwo ist das ja auch kopflos, weil es ja nicht das Mittel gegen sein eigentliches Problem, nämlich das Trauma ist.
Ja.
Und ja gut, Jesse, Ja, da passt der ist das, jetzt nicht kopflos im Sinne von kopflos, so wie man, nee, der ist halt in Trauer so. Genau. Und dann kann man natürlich sagen, ja, okay, er ist mit dem Kopf woanders.
Ja, aber er ist nicht kopflos. Kopflos, finde ich, ist jemand, der ein Straßenrennen durch Berlin macht.
So wie wir beide letztes Jahr. Weißt du noch, Luisa, als wir da betrunken durch die Stadt gerast sind?
Über die roten Ampeln. Das ist kopflos. Ja. Oder wenn man, weiß ich nicht, irgendwas klaut, weil man denkt, merkt bestimmt keiner. Aber doch sowas hier nicht. Also ich finde, ja, man kann es natürlich so auslegen wie du. Ich finde, du hast auf jeden Fall irgendwie recht. Aber es passt irgendwie nicht zu diesem Ganzen, was hier passiert in der Folge.
Es ist wie ein bisschen wie der Mandala-Titel.
Ja.
Weil es lässt viel Interpretationsspielraum. Und ja, man kann da irgendwie eine Kopflosigkeit drin sehen, man muss es aber auch nicht. Aber ich finde es jetzt nicht unbedingt einen schlechten Titel.
Ich find's, doch, finde ich, möchte ich so sagen. Aber, also wer auch immer den gemacht hat, okay. Nicht gut.
Aber dann lass uns doch mal über den englischen Titel reden, genau. Weil den verstehe ich nach wie vor nicht.
IFT steht für I Fucked Ted.
Wie kommt man darauf?
Ja, das haben die mit Absicht so hart gemacht. Das ist ja auch der kürzeste Titel, kann ich schon mal sagen, den es in Breaking Bad jemals
Spoiler,
gab.
Spoiler, Luisa.
Schlimmer Spoiler. Und es soll auch so ein bisschen in diese Kerbe schlagen mit Caballo sin Nombre. Mhm. Und ich weiß nicht mehr genau, wie, aber die erste Folge hat ja auch einen spanischen, ach so, Numas. Mhm. Und das soll jetzt auch so ein bisschen in die Kerbe schlagen, als wäre das etwas Unbekanntes, mit dem wir erstmal nicht viel anfangen können. Und dann soll es halt auch IFT so
okay.
Harsch sein, so wie Skyler sich ja auch verhalten hat.
Aber da würde doch keiner drauf kommen, oder? Dass das.
Also ich naja, finde, man okay. Muss es wissen.
Ja, es sind fast die einzigen, es ist fast der einzige Satz, für den Skyler spricht in der Folge.
Ja.
Jetzt mal unabhängig von dieser Szene bei ihrer Anwältin und dann könnte man da vielleicht den Bezug herstellen, aber.
Also Fans hatten auch noch andere Theorien aufgestellt, wofür das steht. Zum I Beispiel? Faced Truth. Also als zynischer Subtext so Skyler konfrontiert Walter mit ihrer Wahrheit. Mhm. Internal Family Tension.
Okay.
Klingt dann irgendwie wie so ein Aktenzeichen, klingt wie so eine gewollt. Gerichtsakte.
Ja.
Und das ist ja auch, was diese Folge irgendwie ja so ein bisschen in sich trägt. Ne? Mhm. Dass das im Hause White wirklich eskaliert und es hätte eine Gerichtsakte schnell darüber angelegt werden können, denn wir sind ja irgendwie die ganze Zeit so auf Messers Klinge unterwegs, dass es auch einfach hätte eskalieren können. Und dann gab es noch irgendwie I Fight Tuco. Das war irgendwie ein Meme, weil viele beim ersten Lesen dachten, es ginge jetzt um die Cousins. Mhm. Aber das finde ich sehr, also das finde ich sehr, sehr unpassend. Weil Tuco wurde ja schon Staffel 2, Folge 1 gefightet.
Ja.
Ja. Aber. Ja, sowohl im Englischen als auch im Deutschen nicht besonders stark, finde ich.
Ja.
Caballo sin Nombre fand ich schon schöner.
Wollen wir mal zum Held der Folge kommen?
Ja, so oft jetzt schon drüber gesprochen.
3, 2, 1, Gus. Sehr gut, Luisa.
Sehr gut.
Ich habe es mir irgendwie wieder. Gedacht.
Ja. Naja, er ist der Einzige, der hier irgendwie.
Der nicht kopflos ist.
Genau. Der einfach wirklich gut auftritt.
Ja.
Er rettet Walters Leben.
Ja, und
erneut.
Ich mag sein Spanisch.
Ja.
Er hat wirklich eine unglaublich klare Aussprache. Nicht so wie ich. Ich bin immer so doll am Nuscheln. Oder wie du. Mhm. Auch doll am Nuscheln.
Ja.
Sondern Gus hat wirklich eine ganz klare Sprache. Spricht gut Spanisch. Mhm. Und ja, hält da diese. Also die vier Leute kommen da ja an, um eigentlich wollen sie ja, okay, wir wollen jetzt hier die Erlaubnis, Walter umzubringen. Und er moderiert das ziemlich locker ab. Ein bisschen wie ein Politiker, finde ich.
Ja, finde ich auch. Er macht das wirklich gut. Also selbstbewusst. Ich finde das auch gut, dass er sich nicht einschüchtern lässt.
Der Salat sah auch gut aus.
Viel besser als der von Walter.
Wobei ich ein bisschen überrascht war, dass er da so wie diese Gebäude da rumstanden, dass die so aussahen, wie sie aussahen. Ich hätte mir gedacht, dass Gus ein bisschen. Klar, das ist irgendwie unauffällig und passt vielleicht auch ins Landschaftsbild, in dem Sinne, dass alle Chicken Farm da so aussehen und da nicht so ein komisches Hochglanzgebäude steht. Aber ich hatte das irgendwie erwartet von ihm.
Du weißt ja noch nicht, wie er wohnt. Vielleicht ist das ein bisschen gehobener. Das würde ja auch nicht auffallen, weil man natürlich davon ausgeht, dass ein Unternehmer mit mehreren Restaurants Geld hat.
Ja.
Aber so als Ort auch, um diese Menschen da zu empfangen vom Kartell, ist das ja super smart. Warum sollte man die nach Hause einladen? Das wäre ja vielleicht gefährlich.
Das wäre sowieso nicht so gut.
Ja.
Wobei man natürlich davon ausgehen kann, dass das Kartell sowieso weiß, wo er wohnt.
Die wissen wahrscheinlich, wo jeder wohnt. Die haben ja auch Walter sehr schnell gefunden. Was glaubst du denn, wie es jetzt weitergeht, Jesper?
Fand ich ganz schwierig dieses Mal, weil das wieder so eine Folge war, die ja keinen neuen Handlungsstrang aufgemacht hat, so richtig, auf den ich mich dann stürzen könnte.
Ja.
Ich habe natürlich, mir ist natürlich auch gefallen, Walter weiß jetzt, dass Skylar mit Ted geschlafen hat. Und jetzt geht es Ted ankragen. Mhm. Man erinnert sich vielleicht auch an meine Vorhersage, dass Walter dafür sorgen wird, dass Ted stirbt.
Ja.
Ich kann es inzwischen selber nicht mehr so richtig glauben, aber ich halte mich verzweifelt daran fest. Und ansonsten glaube ich, dass Hanks Plan funktioniert hat. Ich glaube nicht, dass er nach El Paso versetzt wird. Sondern ich kann mir vorstellen, dass vielleicht dieses blaue Meth wieder irgendwie auftaucht und er quasi in Albuquerque bleiben wird. Und dann heißt es, Herr
Schrader,
Sie gehen nicht nach El Paso, Sie bleiben hier. Das blaue Meth ist wieder aufgetaucht. Sie kümmern sich jetzt um den Fall. Dass er jetzt endlich mal, das wollte ich schon, Dexters Spur aufnimmt, aber dass der endlich mal Walters Spur aufnimmt.
Es wird Zeit, aber
ne? Das ist doch eigentlich ein spannender Handlungsstrang, den ich sehen möchte.
Ja. Ja. Jesper, ich sage dazu wie immer nichts.
Ja, schade.
Aber wir werden mit Folge 4 weitermachen. Staffel 3, Folge 4.
Mhm.
Und ich glaube, das ist jetzt endlich die Folge, auf die ich schon die ganze Staffel warte. Ich dachte, sie fängt damit an, aber nee.
Ich habe schon, du hattest das gesagt, ich glaube zum Ende der zweiten Staffel oder nach dem, und dann habe ich gedacht, was ist jetzt eigentlich passiert?
Ja,
ist das schon passiert, was Luisa meinte?
Nee.
Ist das, dass Walter nach Hause kommt, in sein eigenes Haus einbricht, ist das das, was Luisa meinte?
Nee, du wirst, wenn du es siehst, genau wissen, dass ich das meinte.
Okay. Ja, dann werde ich die Folge gleich gucken. Ich möchte abschließend noch sagen, vielleicht, falls ihr, wenn ihr nicht wisst, ob ihr Dexter gucken sollt oder nicht, in der neuen Staffel Dexter spielen sowohl Eric Stone Street als auch Kirsten Hai irgendwas, ich weiß gerade ihren Namen nicht, aber die Schauspielerin von Jane spielt auch mit in der neuen.
Doch nicht gestorben? Schön.
Doch nicht gestorben.
Ja, dann muss ich nicht länger überlegen. Dann finde ich in Dexter auf jeden Fall Cam am sympathischsten. Obwohl da ja jetzt auch ganz viele Leute bei TikTok so Modern Family auseinandernehmen und sagen, Cam war kein guter Ehemann für Mitchell, war sehr egoistisch und Phil war auch überhaupt kein guter Ehemann.
Und wie heißt sie noch nicht? Sie heißt nicht Marie, wie heißt sie noch?
Claire,
Alkoholikerin.
Ja.
Ja, das machen wir dann in unserem nächsten Podcast.
Ja, ist dann noch ein bisschen leichtere Kost.
Ja,
wie bei
jeden
Gustavo
Fall.
Auf dem Tisch.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns nächste Woche. Arrivederci. Breaking, breaking.